Der Predigtext findet sich bei Markus 11, die Verse 27 bis 33. Und sie kamen wieder nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, kamen zu ihm die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten und fragten ihn, Jesus, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du das tust? Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch eine Sache fragen. Antwortet mir, so will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von den Menschen? Antwortet mir. Und sie bedachten bei sich selbst und sagten, sagen sie, sie war vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Oder sollen wir sagen, sie war vom Menschen? Da fürchteten sie sich vor dem Volk. Denn sie hielten alle Johannes wirklich für einen Propheten. Und so antworteten sie und sprachen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sokrates aus dem 5. Jahrhundert vor Christus ist das Vorbild ja wohl fast aller Philosophen. Sokrates liebte die Sprache und Sokrates hatte den Schalk im Nacken. Kein Wunder, dass sich um diese Person viele Anekdoten ranken, mehr oder weniger historisch. Und so soll Sokrates eines Tages gerade vor seinem Haus gestanden haben, als ein Mann die Straße entlang rannte, verfolgt von einem keuchenden Soldaten. Halte ihn auf, rief der Soldat dem Philosophen zu. Er ist ein Mörder. Sokrates fragte zurück, ein Mörder? Was verstehst du darunter? Ja, so eine Frage. Ein Mörder ist ein Mann, der tötet. Aha, also ein Metzger? Unsinn. Ich meine einen Menschen, der einen anderen Menschen in Friedenszeiten umbringt. Aha, ich verstehe, du meinst einen Henker. Nein, Donnerwetter, alter Dummkopf, versteh mich doch. Ich rede von einem Menschen, der einen anderen Menschen in seinem Haus tötet. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Du meinst einen Arzt. Da war der angebliche Mörder hinter der nächsten Kurve verschwunden. Fragen haben Wirkung. Fragen können klären oder auch verschleiern. Sie können Antworten provozieren, Antworten erleichtern, Antworten vorbereiten oder auch verhindern. Wenn ein Mann einer Frau die Frage aller Fragen stellt, also ob sie seine Frau werden wolle, dann legt er seinen Kopf damit wie in eine Schlinge. Und diese Frage an diesen einen Menschen wird sein Leben möglicherweise stärker verändern als alle Antworten, die er bis dahin allen möglichen Menschen gegeben hatte. In unserem Predigtext heute Morgen stellen einige Leute die wichtigste Frage, die man überhaupt stellen kann. Sie richten sie direkt und persönlich an Jesus. Und an dieser Frage kommt niemand vorbei, der auf Jesus stößt. Und jeder von uns, der sich zu Jesus mal bekehrt hat, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, der wird diese Frage direkt oder indirekt, ausgesprochen oder unausgesprochen gestellt haben. Welche Frage ist das? Um sie zu verstehen, gehen wir wieder mitten hinein in die damalige Passionswoche. Wir sind ja mitten in unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium, heute übrigens die 50. Folge. Jetzt bleiben bis zur Kreuzigung nicht mehr viele Tage, nicht mehr viele Stunden. Und wir haben gesehen, in dieser letzten Woche, da pendeln Jesus und seine Jünger täglich zwischen Jerusalem und Bethanien. Bethanien östlich vom Ölberg gelegen, circa 3 Kilometer Fußweg bis in die Innenstadt nach Jerusalem. Abends wird dort übernachtet in Bethanien, das ist das Rückzugsquartier, und tagsüber geht es nach Jerusalem. Und deshalb schreibt Markus auch, und so beginnt unser Predigtext, und sie kamen wieder nach Jerusalem, also nach ihrem üblichen Rhythmus. Und ganz offensichtlich hat Jesus für diese letzten Tage vor der Kreuzigung den Tempel als Mittelpunkt seines Wirkens ausersehen. Seit dem Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag ist er jetzt dort schon zum dritten Mal. Der Tempel war das offizielle Zentrum des geistlichen Lebens. Hier im Tempel sammeln sich die Verantwortlichen. Hier ist auch der Ort, an dem, wie Jesus das immer wieder deutlich machte, die Wunde Israels besonders deutlich blutete. Weil hier an diesem Ort, wo sie Gott eigentlich besonders nahe sein sollten, ihre Trennung von ihm umso deutlicher wird. Sie haben den Gottesdienst inzwischen völlig verfälscht, wie Jesus deutlich macht, im Vergleich zu dem, was Gott sich eigentlich vorgestellt hatte. Und Es ist eine auffällige Formulierung. Hier steht, als er im Tempel umherging. Also wir wissen ja inzwischen, es gab in diesem Tempel viele Bauabschnitte. Es war ein Riesenareal mit Vorhöfen, Innenhöfen, Hauptgebäuden. Und bei anderer Gelegenheit, Johannes berichtet darüber, heißt es, Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Das war eine Säulenhalle an der Ostseite des Tempels. Hier hatten auch die Heiden Zutritt, nicht nur die Juden. Und wahrscheinlich hat Jesus sich dort aufgehalten. Es war damals auch durchaus üblich, umhergehend zu lehren, also peripatetisch, wie man das nennt. Bei einigen unserer Professoren hatten wir das ja auch noch. Wenn die so eine Dreiviertelstunde im Hörsaal hinter sich hatten, hatten die so ein paar Kilometer abgeschritten da vorne, hinter ihrem Pult. Und so war das auch damals üblich. Er ging im Tempel umher, er lehrte. Wir erfahren übrigens aus dem Lukas-Evangelium, der über dieselbe Situation berichtet, noch genauer, was der Inhalt von Jesu Lehre war. Lukas 20, Vers 1 sagt über diesen Tag, er lehrte das Volk im Tempel und predigte das Evangelium. Er predigte das Evangelium. Jesus predigte darüber, wie verlorene Sünder mit dem heiligen Gott Frieden finden können, wie sie gerettet werden können, wie sie Kinder Gottes werden können, wie sie Gott nahe kommen können. Das predigte Jesus in diesen Tagen noch im Tempel. Jesus hat also genau das getan, wozu der Tempel eigentlich von Gott gedacht war. Er hat das Evangelium gepredigt, er hat Sünder zur Bekehrung gerufen, so als ob hier in Hannover in der Marktkirche einen Tag lang richtig evangelisiert würde. Und irgendwann stürzt dann eine Delegation von Theologen auf ihn zu, die offensichtlich auf diese Situation gewartet hat. Das sehen wir hier in Vers 27, hohe Priester und Schriftgelehrte und Älteste. Das ist eine offizielle Formulierung. Das waren nämlich genau die drei Gruppen, aus denen sich der Sanhedrin zusammensetzte. Hohen Priester, Schriftgelehrte und Älteste. Sie wissen, der Sanhedrin, das war die religiöse Gerichtsinstanz der Juden. Die römischen Besatzer hatten ihnen diese Rechte eingeräumt. Da gab es einen Deal. Bestimmte Dinge durften die jüdischen Führer selber entscheiden. Und hier waren also offensichtlich die Führungsspitzen dieser drei Parteien vertreten. Die Hohen Priester, das waren größtenteils Sadduzäer. Die hatten eine sehr liberale, bibelkritische Theologie. Die leugneten beispielsweise, dass es Auferstehung gibt. Dann die Schriftgelehrten, die kamen vor allem aus den Reihen der Pharisäer. Die waren konservativ theologisch eingestellt. Ja, und dann noch die Ältesten, die setzten sich zusammen aus den säkularen Adelsgeschlechtern. Also da waren jetzt alle vertreten. Und wir werden im nächsten Kapitel noch sehen, wie Jesus sich dann mit all diesen Gruppen auch noch einzeln auseinandersetzt. Ab Kapitel 12, wie er zu Hohepriestern, zu Schriftgelehrten, zu Ältesten jeweils noch spezielle Vorträge hält, beziehungsweise mit ihnen diskutiert. Aber jetzt kommen sie alle zusammen. Sie haben sich also offensichtlich verabredet. Und sie kommen mit geballter Macht, sie stürzen heran und es sieht so aus, als ob sie den Vortrag Jesu unterbrechen. Vers 28, und sie fragten ihn, aus welcher Vollmacht tust du das oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du das tust? Und die Frage ist legitim. Die Frage liegt nahe, die Frage drängt sich geradezu auf. Denn niemand hatte so unerhörte Dinge gesagt wie Jesus, niemand so Unerhörtes getan wie Jesus. Denken Sie in der Bergpredigt, Jesus hat gesprochen als Gott selbst. Er hat gesagt, es ist von euren Ältesten euch dies und dies gelehrt worden, ich aber sage euch, und das gilt jetzt, unerhört. Und die Leute begriffen, wenn das wahr ist, was Jesus gesagt hat, nicht zuletzt über sich selbst, dann wäre bis heute jeder einzelne Mensch auf der Erde davon betroffen. Und dann wäre es für jeden einzelnen Menschen bedeutsam, ob das gilt, ob das wahr ist, was Jesus gesagt hat oder nicht. Und dann wäre die Frage, die diese Spitzenvertreter ihm hier stellen, für uns alle von größter Bedeutung, die Frage nach seiner Vollmacht. Diese Frage durchzieht den ganzen Text. Vollmacht, Exousia im Griechischen ist der Schlüsselbegriff. Und deswegen ist die Überschrift über diese Predigt auch eine Frage der Vollmacht. Eine Frage der Vollmacht. Und sie fragten ihn, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Was ist das? Mit das meinen die natürlich die gestern erst erfolgte dramatische Säuberungsaktion im Tempel. Wir haben das ja genauer angeschaut. Kapitel 11, 15, wie Jesus in den Tempel ging und anfingen die Verkäufer und Käufer aus dem Tempel auszutreiben, die Tische der Geldwechsler umzuschmeißen, die Stände der Taubenhändler wegzustoßen. Und wie er dann sagte, Jesaja zitierend aus dem Alten Testament, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und er räumt auf und sie fragen, mit welcher Vollmacht tust du das? Aber hinter dem das steckt natürlich noch mehr, denn was im Tempel passiert war, das war ja nur die Spitze des Eisbergs. 3 Jahre lang hatte Jesus ja öffentlich gepredigt und der Einzug in Jerusalem vor wenigen Tagen war so etwas wie der Höhepunkt seiner öffentlichen Präsenz. Er hat sie immer zur Umkehr gerufen, die Menschen. Er hat gesagt, Gott ruft euch, Gott sucht euch, aber ihr seid mit eurem bornierten Stolz und eurer Selbstgerechtigkeit auf dem Weg in die falsche Richtung. Und ihr könnt auch nicht durch ein paar religiöse Rituale das irgendwie wieder gut machen. Und die Mehrheit der religiösen Funktionäre hatten sich gegen Gott gestellt. Sie hatten sich nicht an sein Wort gehalten. Sie haben die ihnen anvertrauten Menschen in die Irre geführt, statt zu Gottes Wahrheit, obwohl sie in Gottes Namen geredet haben. Und dieses Phänomen zieht sich durch die ganze Geschichte. In wie vielen Predigten auch heute, von wie vielen Kanzeln wird statt des Evangeliums von Jesus die Zivilreligion des Zeitgeistes gepredigt? Werden bestimmte politische Meinungen dargestellt, als wären es Glaubenswahrheiten, denen sich alle unterwerfen müssten. Oder anderes Beispiel, denken wir an den Beschluss der Württembergischen Landeskirche jetzt vom Frühjahr. Die Württembergische Landeskirche gilt ja noch als eine der konservativeren. Und sie hat am 26.03. auch per Synode beschlossen, dass man nun künftig öffentliche Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare einführen werde. Und Kritiker dieses Beschlusses, die es auch in der Württembergischen Kirche gibt, haben dabei an ein Votum des renommierten Theologen Professor Wolfhard Pannenberg erinnert. Pannenberg, ein international bekannter Theologe, der bereits 1993 sagte, Zitat, es muss ganz klar gesagt werden, dass eine Kirche, die homosexuelle Lebensgemeinschaften anerkennt, nicht mehr auf dem Boden der Bibel steht. Klammer auf, es geht hier nicht darum, die Würde dieser Menschen zu achten. Es geht darum zu sagen, ist gelebte Homosexualität vor Gott in Ordnung in seinem Sinne oder ist es nicht in seinem Sinne? Das meint Pannenberg. Es muss ganz klar gesagt werden, dass eine Kirche, die homosexuelle Lebensgemeinschaften anerkennt, nicht mehr auf dem Boden der Bibel steht. Wenn die evangelischen Kirchen dem Sog zur Anpassung an die Forderungen des Zeitgeistes erliegen, dann werden sie ihren Anspruch verlieren, Kirche in Bindung an die Heilige Schrift zu sein. Das würde die Grundlage des protestantischen Kirchentums gefährden. Die bisher mühsam bewahrte Einheit der evangelischen Kirchen würde zerbrechen und die evangelikale Bewegung würde dann im evangelischen Bereich die einzige Basis für eine kirchliche Erneuerung bilden. Zitat Ende, soweit Professor Wolfhard Pannenberg. Was heißt das, wenn sich im Namen des Christentums Verlautbarungen gegen Gottes Schöpfungsordnung richten? Und Jesus hat die geistliche Situation seiner Zeit nicht weniger kritisch beschrieben und nicht weniger deutlich auf den Punkt gebracht, als etwa Pannenberg. Und Jesus hatte sich einfach, wie immer in diesen zurückliegenden 3 Jahren, in der Öffentlichkeit das Rederecht genommen. Er hat öffentlich gelehrt. Er hat den Sanhedrin nicht gefragt. Er hatte keinen rabbinischen Mentor. Und das war umso schlimmer, als Jesus vielem widersprochen hat, was damals unter den religiösen Führern anerkannte Lehrmeinung war. Wir können sagen, Jesus hat die gesamte religiöse Szene aufgemischt mit seinen Worten. Und wie? Und nicht nur mit Worten. Der Einzug auf diesem Esel in Jerusalem vor 2 Tagen, das war auch eine Demonstration, weil ja der Prophet Sacharja gesagt hatte, er zieht ein, der Messias, auf einem Esel in seine Stadt. Und alle fragen, wie kommt er dazu? Wer gibt ihm das Recht? Und wodurch ist das abgedeckt? Und das müssen wir jetzt als erstes festhalten. Die Frage nach der Vollmacht ist eine berechtigte Frage. Also wenn Sie mitschreiben, erstens eine berechtigte Frage. Das griechische Wort für Vollmacht, exousia, was heißt das? Das bedeutet einmal Befugnis, Autorität. Im Englischen wird, in der englischen Bibel wird dieser Begriff oft als authority übersetzt, also Autorität, Befugnis, Autorität. Vollmacht heißt dann auch Freiheit, die Freiheit in einer bestimmten Sache zu handeln, zu agieren, zu entscheiden, zu bestimmen, zu verfügen. Also man hat die Befugnis und man hat die Freiheit zu handeln. Und Vollmacht heißt schließlich, das ist ein dritter Aspekt, Macht oder Fähigkeit, etwas durchzusetzen, sein Recht auch verwirklichen zu können. Also Vollmacht bedeutet nicht nur etwas zu dürfen, sondern das, was man darf, auch zu können und es durchzusetzen. Nehmen Sie als Beispiel, da entdeckt die Polizei einen Drogenring, sie enttarnt den. Und was heißt jetzt die Vollmacht der Polizei? Sie hat einerseits den Hausdurchsuchungsbefehl, sie darf da rein, Aber Vollmacht bedeutet, sie hat auch die Macht, sich gegen Widerstand notfalls Einlass zu verschaffen. Sie kann notfalls die Tür aufbrechen. Sie kommt da rein. Sie hat den Hausdurchsuchungsbefehl und sie kann ihn durchsetzen. Das ist Vollmacht. Dürfen und können. Exousia. Und jetzt die Doppelfrage an Jesus, dass sie sagen, wie weit reicht deine Vollmacht? Wie viel nimmst du in Anspruch? Wie weit wirst du gehen? Und was ist die Quelle deiner Vollmacht? Wer hat sie dir gegeben? Jesus, von welcher Autorität beziehst du deine Autorität? Und das Ärgernis der Führer bestand darin, dass Jesus sich nicht vom Establishment bevollmächtigen ließ. Das kratzte natürlich an ihrem Selbstbewusstsein und das unterhöhlte auch ihre Autorität gegenüber dem Volk. Er brauchte ihre Lizenz nicht. Das ist ja mal bei den Trainerlizenzen so. Stellen Sie sich vor, da ist jemand erfolgreich und führt seine Mannschaft zu Titeln, obwohl er keine Ausbildung bei uns durchlaufen hat. Er hat nicht beim DFB seine Trainerlizenz gemacht. Beckenbauer haben sie dann Teamchef genannt. Aber er hatte nicht die Trainerlizenz. Unerhört. Und er war trotzdem gut. Und Jesus hat niemals um Erlaubnis gefragt. Jesus hat kein Formular ausgefüllt. Jesus hat für seine öffentlichen Veranstaltungen keine Demonstrationserlaubnis beantragt, obwohl er sich an Recht und Gesetz gehalten hat. Aber niemals vorher oder niemals nachher ist jemand aufgetreten, der eine vergleichbare Autorität wie Jesus hatte, sowohl in seinen Worten als auch in seinen Taten. Die 3 Jahre, von denen die Evangelien berichten, waren ein einziger Vollmachtsbeweis. Die Vollmacht der Fakten, zahllose Heilungen, immer erfolgreich, wenn Jesus einen Menschen heilte, die Austreibungen finsterer Mächte und Dämonen, die Naturwunder, dass er auf dem Wasser gehen konnte, dass er Wasser zu Wein und Steine zu Brot machen konnte. Und die Leute merkten das. Und etwa einer der Cheftheologen Nikodemus wurde ja deshalb auf Jesus aufmerksam, weil er sagte, du musst von Gott kommen irgendwie, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Das waren die Fakten. Die Vollmacht wurde aber auch beglaubigt durch die Prophetien des Alten Testaments. Kapitel um Kapitel, in vielen, vielen konkreten Beispielen hatten die Propheten des Alten Testaments genau das für den Messias angekündigt, was sich in Jesus dann erfüllte, ein Beweis seiner Vollmacht. Tja, und dann die Predigten. Als Jesus die große Bergpredigt abgeschlossen hatte, da haben bestimmt nicht alle alles verstanden, was er da gesagt hatte. Aber sie haben gemerkt, hier redete einer mit Vollmacht. Und wissen Sie, wie die Bergpredigt endet? Matthäus 7, Vers 28. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht, Exousia, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das war nicht so lahm wie die anderen. Und die Menschen haben gemerkt, sie wurden gepackt. Und Napoleon, also jemand, der wusste, was Macht ist, und der wusste, was es bedeutet, Menschen zu führen, Napoleon hat diese Vollmacht Jesu instinktiv gesehen. Da war er schon im Exil auf Helena und sagte in einem Gespräch mit seinem früheren General Bertrand Folgendes. Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Zwischen dem Christenglauben und welcher Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Feuer beeindruckt mich tief. Seine Willenskraft beschämt mich. Zwischen ihm und wem auch immer auf der Welt gibt es keinen Vergleich. Jesus ist wahrhaft einzig. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet. Je weiter ich mich Jesus nähere, je gründlicher ich forsche, desto schleierhafter wird mir alles. Alles bleibt erhaben von einer Erhabenheit, die überwältigt. Und weiter sagt Napoleon, ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium nahe kommt. Weder Geschichte noch Menschheit, noch die Jahrhunderte, noch die Natur bieten mir etwas, mit dem ich es vergleichen oder erklären kann. Alles hier ist außerordentlich. Je mehr ich das Evangelium bedenke, desto sicherer bin ich mir, dass es dort nichts gibt, was nicht jenseits des Gangs der sonstigen Ereignisse ist. Ich selbst aber sterbe vor der Zeit und mein Leib wird der Erde wiedergegeben, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleons. Welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, welches gepredigt, geliebt und gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Zitat Ende. Vollmacht. Er hatte das instinktiv begriffen. Weil die Beweise durch die Fakten so überwältigend waren und weil die Fakten und die Taten so überwältigend waren, konnte man auch die Worte Jesu nicht einfach beiseite schieben. Wenn Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt, Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Exousia im Himmel und auf Erden. Oder wenn ihr im Markus-Evangelium, wir haben das vor einiger Zeit miteinander studiert, in Kapitel 1, Vers 27 dann sagt, dass er die bösen Geister austreibt und alle sind entsetzt und sagen, was ist das, eine neue Lehre in Vollmacht? Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Oder wenn er dann in Markus 2 zu diesem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben und die Wirksamkeit seiner Worte dadurch beweist, dass er den auch heilt. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und dann weiter in Johannes 5, Vers 27 redet Jesus über das Verhältnis zwischen sich und dem Vater im Himmel und sagt, Matthäus 5, 26, wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Also er ist nicht abhängig. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Er hat ihm Vollmacht gegeben, das letzte Wort über jeden Menschen zu sprechen, weil er der Menschensohn ist. Das heißt, der für das Finale der Weltgeschichte angekündigte endgültige Richter. Er hat die Vollmacht des Richters. Und dann in Johannes 10 sagt Jesus über seine Vollmacht, dass das noch weiter reicht. Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe die Macht, das Leben zu lassen und ich habe die Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus behält die Kontrolle noch in dem ganzen Vorgang von ermordet werden und wieder auferstehen. Das ist seine Vollmacht. Und es gab nur eine Instanz. Nur eine Instanz, auf die Jesus sich berufen hat und nur eine Instanz, mit der er seine Vollmacht begründet hat. Und diese Instanz war sein Vater im Himmel. Deswegen passt dieser Bibeltext auch besonders gut zu diesem Sonntag Trinitatis, an dem wir besonders der Dreieinigkeit zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist denken. Im Johannesevangelium wird es diese Einheit zwischen Jesus und seinem Vater besonders beschrieben. Johannes 5, Vers 30, wo Jesus sagt, ich kann von mir aus nichts tun, sondern ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, Vers 38. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 8, Vers 28, wo Jesus sagt, wenn ihr den Menschensohn, also ihn selbst, erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und so gibt es noch viele weitere Stellen, wo Jesus deutlich macht, meine Autorität ist menschlich unableitbar. Ich habe das Leben in mir selber, ich nehme es, ich gebe es. Und die einzige Instanz, deren Willen mich leitet, ist mein Vater im Himmel. Das ist Vollmacht. Und diese Vollmacht Jesu ist eine Tatsache, die jeder, der die Augen aufmachte, sehen musste, bis hin zu Napoleon. Und darum ist die Frage nach ihrer Quelle eine berechtigte Frage. Und wer ehrlich verstehen will, aus welcher Quelle Jesus seine Vollmacht bezieht, dem wird Jesus das in seinem Wort auch zeigen. Und jetzt kommen wir zum Problem. Worin bestand das Problem der religiösen Führer dieser Delegation? Das Problem bestand nicht darin, dass sie diese Frage der Vollmacht gestellt haben, sondern das Problem bestand in ihrer Haltung, in ihrer Motivation, mit der sie diese Frage gestellt haben. Und das ist unser zweiter Punkt. Jesus entlarvt die berechtigte Frage als eine berechnende Frage. Zweitens also eine berechnende Frage. Und das geht los in Vers 29. Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen. Also ihr habt mich nach der Vollmacht gefragt, ich frage euch auch eine Sache. Antwortet mir, so will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie bedachten bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr mir dann nicht geglaubt? Oder sagen wir, sie war von Menschen? Na, fürchteten sie sich vor dem Volk, denn die hielten alle Johannes wirklich für einen Propheten. Wir merken die Frage, die sie stellen, eine berechtigte Frage, aber sie stellen das als eine berechnende Frage. Sie meinen das nicht ehrlich. In der theologischen Diskussion zwischen Rabbis war es durchaus üblich, das gehörte, ja, wenn Sie so wollen, zum theologischen Werkzeugkasten, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Aber hier ist die Sache kritischer. Natürlich hatte Jesus noch vor Augen, dass ihm aus denselben Kreisen unterstellt worden war, er würde seine Vollmacht aus einer finsteren Quelle beziehen. Das haben wir in Markus 3 gesehen. Sie haben gesagt, ja okay, wir können nicht leugnen, dass du die Menschen heilst, du tust es aber, weil du im Bündnis mit dem Teufel bist. Und wir lesen seit Kapitel 3, Vers 6 immer wieder, dass die religiöse Führungsspitze Jesus beseitigen will, weil er ihre Kreise stört. Sie suchen nach einer guten Gelegenheit, ihn zu exekutieren, ihn umzubringen. Und natürlich gab es da sicherlich Überzeugungstäter, Die glaubten, sie täten der Menschheit etwas Gutes, wenn sie Jesus um die Ecke brächten. Aber es gab auch damals, bestimmt wie heute, viele Mitläufer. Die Mitläufer, die den Überzeugungstätern den Weg bahnten, weil sie Angst hatten, sonst selber zwischen die Fronten zu geraten. Und es gab immer wieder Einzelne, die aus der Phalanx dieser Feindschaft ausbrachen. Die gab es auch. Und da freue ich mich schon drauf, wir werden in Kapitel 12 auch noch so ein Gespräch mit so einem Abweichler gewissermaßen hören, mit einem Schriftgelehrten, dem Jesus bescheinigt, du bist wahrlich nicht fern vom Reich Gottes. Aber das war die Minderheit. Und Jesus bietet ihnen ja immer noch an, seine Rettung. Die Tür ist ja immer noch offen. Aber, und das ist das Problem, hier im Rahmen dieser offiziellen Delegation kommen sie zu Jesus und befragen ihn nicht mehr auf der Suche nach der Wahrheit. Sie kommen nicht mehr als Suchende. Sondern ihre Frage ist, und das macht Jesus an der Art seiner Antwort deutlich, nur noch eine berechnende Frage. Und ich möchte Sie fragen, wie fragen Sie nach Jesus? Fragen Sie bereitwillig nach ihm? Vorausgesetzt, Sie sollten Ihre Meinung über ihn noch nicht endgültig geklärt haben. Fragen Sie bereitwillig nach ihm oder berechnend? Die wetzen schon die Messer, sie sammeln Material für den großen Prozess. Und wenn sie Jesus jetzt dahin bekommen, dass er sich selber als Gottes Sohn ausrufen würde oder sich selber als Messias präsentieren würde, dann wären sie schon einen ganz großen Schritt weiter. Dann könnten sie ein Zitat vorweisen, unterzeugen. Denn wenn Jesus das sagen würde, dann wäre endlich der Tatbestand, in ihren Augen der Tatbestand, der Blasphemie erfüllt. Sie müssen wissen, das Rechtssystem, das die Schriftgelehrten vertraten, hatte den Anklagepunkt Blasphemie. Also Gotteslästerung. Etwa 150 Jahre später ist das in dieser jüdischen Gesetzessammlung, in der Mishnah, nochmal kodifiziert, nochmal festgehalten worden. Aber das gab es schon zu diesem Zeitpunkt. Was ist ein Blasphemiker? Antwort: Einer, der sich falsche Autorität anmaßt. Das gehörte also zu den Vergehen der Blasphemie, wenn einer sich falsche Autorität anmaßt. Und welche Strafe steht auf Blasphemie? Die Todesstrafe. Wie passend. Und Jesus wird ihnen zwei Tage später dieses Zitat auch geben. In dieser großen Verhandlung vor dem Hohen Priester, wir kommen darauf in ein paar Wochen in Markus 14, wo der, als er mit seinen eigenen gekauften Zeugen nicht weiterkommt, schließlich Jesus fragt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus antwortet, Markus 14, Vers 62, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Und da zerriss der Hohe Priester seine Kleider und sprach, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Blasphemie gehört. Was ist das Urteil? Er ist des Todes schuldig. So kommt's dann. Und sie hätten es am liebsten schon jetzt, dieses Bekenntnis. Schon jetzt können sie sagen, festgenommen, Blasphemie. Aber jetzt in dieser Situation lässt Jesus sich von denen nicht auf die Anklagebank setzen, sondern Jesus dreht den Spieß noch einmal souverän um. Und er entlarvt damit das Motiv ihrer Frage. Und im Griechischen ist das noch viel griffiger gefragt als hier in der deutschen Übersetzung. Da steht eigentlich wörtlich, ich will euch eine einzige Frage stellen. Leute, eine Frage nur. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Nachdem die jüdischen Führer also eine berechtigte Frage als berechnende Frage gestellt haben, reagiert Jesus jetzt drittens mit einer entwaffnenden Rückfrage. Drittens also eine entwaffnende Rückfrage. Nochmal ab Vers 29. Ich will euch auch eine einzige Frage stellen. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Warum hat Jesus diese Gegnerschaft der Priester und Politiker so offensiv angenommen? Er wusste doch, dass in zwei Tagen die Kreuzigung kommen würde. Er hätte doch sagen können, okay, wir stehen das noch durch. Die Kreuzigung muss sowieso sein. Ich muss mein Leben als Sühneopfer für die Schuld der Menschen geben. Warum? Warum hat er alle diese Streitgespräche, die wir in Kapitel 12 sehen werden, so ausführlich noch geführt? Warum ist Jesus Tag für Tag immer wieder von Bethanien in die Höhle des Löwen reingegangen und mit Vorliebe in den Tempel, wo der Konflikt am massiertesten auftrat? Warum hat er nicht nur noch evangelisiert? Irgendwo an den Rändern der Stadt ein paar Freiversammlungen gemacht. Warum hat er das gemacht? Ich denke, er hat es einmal gemacht, um den Führern eine Chance zu geben. Gott ringt um sein Volk bis zur letzten Minute. Er gibt niemanden vorschnell auf. Und ich denke, Jesus hat es auch getan, um dem Volk eine Hilfestellung zu geben, seine Führer zu durchschauen. Gewissermaßen zu zeigen, so stehen sie. Das ist ihre Intention. Und jetzt kommt die Frage, auf die Sie sicherlich mit Spannung warten. Ich will euch eine einzige Frage stellen. Welche könnte das sein? Die Taufe von Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Und dann noch dieser Zusatz, antwortet mir. Also Leute, ich will eine Antwort. Ja? Ihr könnt euch jetzt nicht verstecken. Wenn einer das Recht hat, Rechenschaft zu fordern, dann ist es Gott. Und wie oft erleben wir das bei unseren Zeitgenossen, dass sie in der Täuschung leben, sie hätten das moralische Recht, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Genauso wie diese Führer dachten, sie könnten Jesus auf die Anklagebank setzen. Und unsere Zeitgenossen merken nicht, und so ging uns das ja früher wahrscheinlich auch so, dass die wirklichen Verhältnisse genau andersherum sind. Nicht wir können Gott auf die Anklagebank setzen, sondern er setzt uns auf die Anklagebank. Antworte mir, sagt Jesus. Und da verschlägt es diesen schlauen, rhetorisch gewieften Leuten, die nie um einen klugen Spruch verlegen waren, da verschlägt es in die Sprache. Und man empfindet, wenn man das liest, förmlich die Spannung. Die Spannung, die Jesus mit seiner Aufforderung noch mal weiter anheizt und zuspitzt, antwortet. Wir hören jetzt alle zu, da standen bestimmt viele Leute drumherum. Die Taufe des Johannes. Wie steht denn nun dazu? Warum war die Taufe des Johannes so wichtig? Weil die Taufe des Johannes das Symbol für seinen gesamten Dienst und seine gesamte Verkündigung war. Und was war der Schwerpunkt des Dienstes von Johannes? Den Messias anzukündigen. Und wer war die Person, die Johannes als Messias identifizierte und ankündigte? Jesus. Und die Taufe des Johannes war jetzt nur noch der symbolische Akt. Ich bekenne mich schuldig vor Gott und ich setze meine Hoffnung auf den Messias und der Messias ist Jesus. Denken Sie an den ausgestreckten Finger, den Grünewald gezeichnet hat von Johannes dem Täufer. Das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde wegträgt. Oder wie Johannes über Jesus gesagt hat, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Er zählt. Und umgekehrt, nachdem Johannes ermordet worden war, hatte Jesus in einem öffentlichen Nachruf nochmal nachträglich beglaubigt, Johannes ist der größte Prophet, der jemals über diese Erde gegangen ist. Zwischen Johannes und Jesus passte kein Blatt Papier. Und daraus folgt, wer Johannes für wahrhaftig hält, der muss die Vollmacht Jesu akzeptieren. Und Sie merken, jetzt wird es eng für die Angreifer. Denn jetzt sitzen sie im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme. Was sollen sie antworten? Sie können nur verlieren. Und ihrer Not, das steht hier wörtlich, beraten sie sich nochmal. Da steht eigentlich wörtlich, sie besprachen sich miteinander. So nach dem Motto, Herr Präsident, wir bitten darum, die Sitzung zu unterbrechen, damit wir noch eine interfraktionelle Beratung machen können. So ist das hier. Und da steht im Griechischen das Wort Dialogizonta, also unser Wort für Dialog. Sie diskutieren jetzt wohl nochmal, ja, wie reagieren wir jetzt darauf? Und sie gehen die Möglichkeiten durch. Ja, was ist, sagen wir, sie war vom Himmel? Dann kann er mit Recht sagen, warum habt ihr ja nicht geglaubt? Wenn Johannes vom Himmel gesprochen hat, von Gott autorisiert war, hättet ihr Jesus glauben müssen. Dürftet ihr mich nicht verfolgen. Und wir wissen, dass die meisten religiösen Führer Johannes nachweislich abgelehnt hatten. Das können Sie zum Beispiel in Lukas 7 nachlesen. Und weil die meisten jüdischen Führer Johannes abgelehnt haben, haben sie ihn auch im Knast schmoren lassen, als Herodes Johannes eingekerkert hatte, weil Johannes kritisiert hatte, dass Herodes in einem von Gott nicht zugelassenen Verhältnis mit in der Ehe mit einer Geschiedenen, die seine Verwandte war, stand. Und eigentlich vertrat Johannes der Täufer die gleiche Ethik wie die Schriftgelehrten, aber sie haben ihn trotzdem nicht unterstützt, weil sie froh waren, ihn loszuwerden. Wenn wir zugestehen, dass Johannes vom Himmel war, kann man uns zu Recht vorwerfen, warum habt ihr nicht an ihn geglaubt? Und dann weiter, wenn wir aber unsere ehrliche Meinung sagen, dann bekommen wir erst recht Ärger mit der Mehrheit auf der Straße, weil die nämlich Johannes wirklich für einen Propheten halten. Und Markus führt das gar nicht mehr weiter aus. Schauen Sie genau hin, wie das hier steht, Vers 32. Oder sollen wir sagen, sie war von Menschen, Punkt, Punkt, Punkt. Man nennt das in der Grammatik eine Ellipse. Also das kann man dann selber gewissermaßen zu Ende führen, diesen Satz. Sollen wir sagen, sie war von Menschen, dann wird das Volk erst recht über uns herfallen. Und da fürchteten sie sich vor dem Volk. Diese Führer, die sind ein plastisches Beispiel dafür, wie unfrei derjenige wird, der sich abhängig macht von der Meinung der Mehrheit. Diese Menschenfurcht verfolgt die Schriftgelehrten durch die ganzen Passionstage hindurch. Kann man beobachten. Und wir wissen, das einzige Mittel, was gegen Menschenfurcht wirklich hilft, das hatten die schon längst verworfen. Gegen Menschenfurcht hilft nämlich nicht Macht, sondern gegen Menschenfurcht hilft nur, sich abhängig zu machen von Gott und seinem Wort. Das ist das einzige Mittel, was gegen Menschenfurcht wirklich hilft. Nur, hat mal jemand gesagt, nur wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Und weil diese Schriftgelehrten nicht vor Gott knien, darum können sie auch vor Menschen nicht gerade stehen. Darum haben sie Angst vor dem Volk. Und Ich denke, es wird deutlich, wie genial Jesus diese entwaffnende Rückfrage hier einsetzt. Nicht er sitzt auf der Anklagebank, sondern wir. Und so bleibt den stolzen Theologen, die sich dessen rühmen, dass in ihrem System eigentlich alles geregelt ist und es für jedes Problem eine Definition gibt, denen bleibt jetzt in der Begegnung mit Jesus nur das Eingeständnis, boah, und das muss ein Theologe erstmal hinkriegen, zu sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Das wird ihnen schwer über die Lippen gekommen sein. Aber sie sehen wahrscheinlich in diesem peinlichen Eingeständnis noch das kleinste Übel. Und das war wahrscheinlich das Schlimmste, was unserem intellektuellen Stolz passieren kann, dass wir gezwungen werden zu diesem Satz, wir wissen es nicht. Aber viel schlimmer als diese momentane Peinlichkeit, ist für sie die langfristige Folge ihrer Haltung zu Jesus. Das heißt, die langfristige Folge ihrer Weigerung, die Wahrheit bei Jesus wirklich und über Jesus wirklich zu suchen. Und Jesus benennt diese Konsequenz im letzten Satz. Diese Konsequenz, deren tragischen Ernst man so leicht überhören kann. Und das ist unser letzter Vers hier. Und sie antworten und sprachen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Am Ende bleibt aus Sicht der Führer viertens die offene Frage. Am Ende steht die offene Frage. Und wehe dem Menschen, dessen Frage über Jesus am Ende offen bleibt. Wehe dem Menschen, der diese Welt verlässt, der stirbt, ohne dass er die Frage über Jesus richtig beantwortet bekommt. Ohne dass er persönlich die richtige Antwort findet und selber Jesus seine Antwort gibt. Sehen wir zum Schluss nochmal auf das Ganze. Begonnen hatte das Gespräch mit der berechtigten Frage, Jesus, woher hast du deine Vollmacht? Wer bist du? Bist du Gott? Muss ich mich vor dir beugen? Kann ich mich auf dich verlassen? Lebst du wirklich? Wer bist du? Die Frage nach seiner Vollmacht, diese Frage ist entscheidend. Und wer diese Frage nach der Vollmacht Jesu ehrlich stellt, der bekommt darauf auch eine völlig ausreichende Antwort. Aber diese Männer haben sich den Weg zu einer erlösenden Antwort selbst verbaut, weil sie die berechtigte Frage zweitens nur noch als berechnende Frage stellten. Weil sie gar nicht aufrichtig nach einer Antwort suchten, sondern weil sie ihre Frage nur benutzen, um sich Jesus vom Halse zu halten. Aber Jesus gibt ihnen eine letzte Chance, indem er auf ihre berechnende Frage reagiert, drittens mit einer entwaffnenden Rückfrage. Jesus entwaffnet sie. Jesus schlägt ihnen alle Waffen aus der Hand, mit denen sie sich gegen ihn verteidigen wollen. Und Jesus führt sie an diesen Punkt, wo sie noch einmal zu ihrem eigenen Heil kapitulieren könnten. Aber sie entziehen sich diesem Zugriff Jesu und stehen am Ende mit leeren Händen da. Sie bleiben allein, viertens, mit der offenen Frage über Jesus. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Dass er mit der offenen Frage über Jesus stirbt. Es ist, als ob Jesus sagen würde, Leute, wenn ihr nicht bereit seid, euch für meine Wahrheit zu öffnen, habe ich euch von nun an nichts mehr zu sagen. So sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Wenn du mit meiner Antwort, die ich dir in meinem Wort gebe, nicht zufrieden bist, dann wird deine Frage bis zum Schluss offen bleiben. Dieser Vers 33 ist wie ein vorweggenommenes Gericht, dass Jesus über diese religiösen Führer ausspricht. Er beendet die Kommunikation. Und auch darin zeigt sich Jesu Vollmacht. Auch darin zeigt sich Jesu Recht zu entscheiden, wie lange er jemandem nachgeht und wann der Point of No Return überschritten ist. Also jener Punkt, ab dem Jesus jemanden mit der offenen Frage über ihn allein lässt. Weil dieser Mensch Jesu klare und liebevolle Antwort wieder und wieder und wieder und wieder verworfen hat. Tu das bitte nicht. Zur Vollmacht Jesu gehört, dass er die Vollmacht des letzten Urteils hat. Johannes 5. Wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er es auch dem Sohn verliehen und er hat ihm die Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten. Sie hatten sich so viel vorgenommen für diesen Tag. Sie hatten sich im Tempel verabredet. Sie hatten sich zusammengerottet und ihre theologischen Unterschiede für einen halben Tag mal zurückgestellt, die Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten. Sie hatten das alles gemacht, um Jesus final zur Rede zu stellen und ihn ans Messer zu liefern, um das eine entscheidende Zitat von ihm zu bekommen, um ihn auszubremsen. Und begegnet sind sie dem wahren Sohn Gottes, vor dem all ihre Tricks und ihr Machtgehabe und ihre Einschüchterungsversuche wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt sind. Du kannst nicht gegen Jesus gewinnen. Und damit haben sie uns ein heilsames, warnendes Anschauungsbeispiel dafür gegeben, wie gefährlich es ist, sich Jesus gegenüber zu verschließen. Der Mensch fühlt sich so stolz dabei, so herausfordernd und manövriert sich doch immer tiefer in eine Sackgasse, in eine Zwickmühle hinein, aus der man am Ende nicht mehr herauskommt. Vielleicht haben Sie ja jetzt so einen Menschen vor Augen, an den Sie denken mussten, während Sie diese Theologen vor Augen hatten, einen, der sich ähnlich gebärdet wie diese Führer. Und vielleicht haben Sie noch im Ohr seine abschätzigen, ironischen Bemerkungen über Jesus. Und Sie fragen sich, ist der Point of No Return für ihn vielleicht schon erreicht? Hat Jesus schon aufgehört, mit ihm zu reden? Das können Sie nicht wissen. Ich würde Ihnen immer raten, beten Sie zu Jesus. Beten Sie zu Jesus, dass er diesem Menschen noch eine Chance gibt. Bitten Sie Jesus, dass er noch einmal an das Leben dieses Menschen herantritt. Und geben Sie ihn nicht vorzeitig auf. Und vielleicht erkennt sich ja einer von denen, die das heute hören, in diesen religiösen Männern wieder. Sie wollen Jesus eigentlich nicht an ihr Leben heranlassen. Sie haben ihr Urteil über ihn gefällt. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Jesus nur noch, um das Zitat zu finden, mit dem sie endlich einen Haken hinter dieser Akte machen können. Ihre Beschäftigung mit der Bibel ist nur noch berechnend, um ihre Vorurteile gegen Jesus zu bestätigen. Und trotzdem will Jesus sie durch sein Wort entwaffnen. Warum sonst hat er sie heute in diese Predigt gelockt? Jesus will ihnen die Waffen wegnehmen, mit denen sie sich gegen Gott und Jesus wehren. Und Jesus will ihnen deutlich machen, dass nicht er von ihrem Urteil abhängig ist, sondern sie von seinem abhängig sind. Und dass ihre, wie damals meine, einzige Chance darin besteht, ihren Widerstand gegen Jesus aufzugeben und zuzugeben, dass er die einzige Rettung für sie ist. Dass er der Einzige ist, der ihnen Frieden mit Gott geben kann. Der Einzige ist, der ihre Schuld vor Gott wegtragen und vergeben kann, weil er stellvertretend für uns am Kreuz dafür gebüßt und unsere Strafe getragen hat. Er geht an ihr Leben heran und er ruft sie. Und um diesen Schritt zu Jesus zu gehen, und es ist ein wirklicher Schritt, brauchen sie auch was? Vollmacht. Interessant. Das Neue Testament verwendet hier dasselbe Wort, Exousia, wenn einer zum Glauben kommt. Nur im Unterschied zu Jesus hat keiner von uns diese Vollmacht von sich aus. Aber hören Sie, was die Bibel dazu sagt. Im Johannesevangelium, wir haben es vorhin in der Lesung schon gehört. Er war in der Welt, also Jesus, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt kommt der Satz, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Exousia, da steht dieses Wort wieder, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Verstehen Sie, das ist der Weg. Sie müssen Jesus aufnehmen. Sie müssen bereit sein, die Tür ihres Lebens für den, der alle Vollmacht besitzt und der sie trotzdem nicht zwingt, freiwillig zu öffnen. Sie müssen bereit sein, Jesus die Vollmacht über ihr Leben einzuräumen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Christen zu werden, Gottes Kinder zu werden, ihm zu glauben. Und genau deshalb tritt Jesus über sein Wort, über die Bibel an unser Leben heran. Jesus zeigt sich, Jesus klärt die Bedingungen und erfordert Aufnahme. Die Frage nach Jesus muss nicht für immer offen bleiben. Er will sie Ihnen heute beantworten. Und deshalb schließe ich zum Beweis mit einem Mann, der bei dieser schicksalhaften Begegnung in Markus 11 durchaus hätte dabei sein können, als Vertreter der Pharisäer. Er war damals wahrscheinlich nicht in Jerusalem, er war noch relativ jung. Er gehörte zu ihren Musterschülern, er gehörte zu ihren Hoffnungsträgern, er gehörte zu ihren intellektuellen Aushängeschildern. Und seine Meinungsbildung über Jesus war auch längst abgeschlossen. Jesus ist ein Scharlatan. Und das Gerede von der Auferstehung hielt er für Täuschung und die junge christliche Gemeinde für eine Sekte, die man im Keim ersticken muss. Und dann tritt Jesus an sein Leben heran. Und er fordert Aufnahme. Und Paulus kapiert von einer Minute auf die andere, dass er sich bisher in Jesus getäuscht hat. Und er begreift, was die Stunde geschlagen hat. Und er kann gar nicht anders, als sein Leben für Jesus zu öffnen. Und von da an wird er den Rest seines Lebens dazu einsetzen, um die Wahrheit über diesen Jesus zu predigen aller Welt. Und er wird dann selber schreiben, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft, die alle rettet, die daran glauben. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du heute dieselbe Vollmacht hast wie damals, auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen. Das macht manches schwerer, aber danke, dass du in deinem Wort redest zu uns und dass es so viele Zeugen gibt, die die Wahrheit dieses Wortes beglaubigen können. Herr, danke, dass du bis heute an unser Leben herantrittst und Aufnahme forderst, Herr, dass du der bist, der alles verändern kann, der unsere Schuld vergeben kann, der uns ewiges Leben geben kann, der unser zerstörtes Verhältnis zu unserem Schöpfer wieder ins Reine bringen kann, der all die versteckten und offenen Fragen, auf die wir keine Antwort gefunden haben, klären kann. Herr, wir brauchen dich und wir danken dir, dass es möglich ist, bis heute zu dir zu kommen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.